Da sind wir wieder, liebe Freunde. Und normalerweise redet man im April darüber, dass der HSV irgendwie anfängt, den Aufstieg zu verkacken. Aber das kann ich jetzt dieses Jahr gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, woran ich mir mein Lebensglück wieder herholen soll.
Ey, Glückwunsch, lieber HSV, zum Klassenerhalt. Ich habe euch
Ja.
das schon vor 2 Monaten attestiert, aber mittlerweile können, glaube ich, dann auch die größten Pessimisten dran glauben. Wir haben es heute clever gemacht von der Aufteilung der Episode, weil alle warten natürlich auf Champions League, warten auf Real gegen die Bayern. Wir haben das als Cliffhanger ganz ans Ende gepackt. Also ihr müsst ein bisschen Stehfleisch, Sitzfleisch, sagt man, glaube ich. Beweisen haben uns natürlich viel über die aktuelle Situation in deutschen Stadien unterhalten, was da am Wochenende sowohl in Stuttgart als auch in Dresden passiert ist. Am Anfang ein bisschen Volleyball und auch tatsächlich ein bisschen Spotted Insights, wie wir die
Ja.
Icon League aktuell so ein bisschen verfolgen und hinten raus dann viel Champions League. Also bleibt dran und ja, macht euch eine schöne Zeit während der Episode.
Der kommt an!
Ich weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber
noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout! The side has to use a Curry! Wait a minute! Oh, what a shot from Curry!
Ich habe fertig.
Donnerstag 12:07, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwärbelten Kölsch. Heute in einem neuen Setting. Wir sitzen quasi in so einem Psychologen-Setting, so stelle ich es mir zumindest vor. Wir sind in einem Container bei uns, das klingt jetzt auch wieder dumm, im Playground, die quasi hier zwischenlagern dann auch für die GBT-Saison. Bengt hat sich einmal mir gegenüber platziert auf so einer schönen Bank, legt Füße hochgekrempelt oben einmal auf dem Kissen und ich bin quasi dein Psychologe und sitze so auf der anderen Seite. Du darfst mir jetzt von deinen Problemen des Lebens erzählen.
Warst du jemals beim Psychologen?
Nee, tatsächlich nicht.
Aber ich auch nicht.
Also ich sage, ich bin keiner, der sagt, er braucht niemand und ist alles nur Geldverschwendung. Also sehe das als einen sehr, sehr wichtigen und wertvollen Teil unserer Gesellschaft an, aber ich hatte zum Glück, und du kannst ja mal fast schon sagen, noch jetzt keine Berührungspunkte damit.
Ja, nö, ist auch so. Also ich bin vor allem froh, dass es kein Tabuthema mehr ist. So,
ja.
Dass inzwischen sich auch jeder Athlet irgendwie dazu äußern kann, dass er dann sagt, ja, nee, wir arbeiten schon mit Sportpsychologen zusammen. Weil, mein Gott, also, es ist halt auch verdammt viel Druck, den man als Normalo einfach gar nicht einschätzen kann. So, wenn man da dann von außen vorm Fernseher sitzt und sieht, wie ein Champions League Keeper nach 3 Minuten oder nach 16 Minuten die ersten 3 Fehler, die zu 2 Gegentoren geführt haben, fabriziert, so, ja, dann ist das einfach mentaler Druck, den man hier von außen einfach überhaupt nicht so richtig einschätzen kann. Und deswegen bin ich da schon froh, ob der Entwicklung, die Gesellschaft da genommen hat, dass man auch über solche Themen reden darf, reden muss und reden soll. Deswegen, ja, ich fühle mich hier wohl in meiner Position, dass ich dir heute von meinen Problemen erzählen kann.
Shoutouts an unsere Gesellschaft, ey, immerhin eine Sache, die wir gut hingekriegt haben. Ich sage aber, im Nachhinein ist der Container ein bisschen zu offen. Weil es ist kein, also gut, dunkler Raum wäre vielleicht für so einen Psychologen auch nicht gut, aber wir sitzen quasi verglast einmal bei uns im Spontan Playground in unserer Beachvolleyballhalle. Und so richtig bequem ist die Bank, auf der wir hier sitzen, und du liegst auch nicht.
Ja, aber wenn man sich so halbwegs hinlegt, dann geht's. Also kann ich dir empfehlen. Du kannst auch gerne die Füße hochlegen. Ja, weil wir sind als Redaktion ja jetzt wieder zusammengerückt hier in den Playground und sind jetzt alle bei uns am Spontan Playground unterwegs. Das heißt, wenn ihr mal Beachvolleyball zocken geht, dann kann es auch sein, dass wir uns hier mal begegnen werden. Ja, weil ist auch zum Zocken hier eine ganz coole. Eine coole Location, ich glaube, das kann man auf jeden Fall so festhalten.
Es klingt aber fast ein bisschen zu cool, weil man denkt jetzt, die arbeiten einfach in der Beachvolleyballhalle. Wie geil ist das denn? Die können einfach jeden Tag Beachvolleyball spielen, ich glaube.
Ja, ja, und wir haben auch alle nur so eine Beachstühle.
Richtig, und rennen hier die ganze Zeit in Shorts auch rum.
Ja, jeder ist barfuß, keiner hat Schuhe. Also vorne am Playground steht tatsächlich Schuhverbot und wir müssen alle ohne Schuhe arbeiten. Ja, es ist quasi die Düsseldorfer Costa Brava.
Ich glaube, ich habe einmal eine halbe Stunde bis jetzt hier gespielt, während meiner Arbeitszeit.
Immerhin, ja. Immerhin, ich noch nicht.
Du noch nicht, aber ihr seid ja noch nicht so lange hier drüben.
Ja, und ich musste mich ja auch nicht auf ein Eintracht-Beach-Turnier vorbereiten, was du ja vorletzte Woche
sehr erfolgreich bestritten hast.
Da haben wir uns doch gar nicht drüber unterhalten. Aber ich krieg's gerade zeitlich nicht mehr zusammen. Es war nicht
schon
jetzt
bisschen,
am Wochenende,
nee,
ne? Es ist 2 Wochen.
Nein, ich glaube sogar 2 oder 3 Wochen sogar schon her.
Ja, okay, na gut. Aber dann kannst du mal immer kurz abrappen, wie es aus deiner Perspektive war. Du stehst ja nicht so häufig im Sand.
Nee, ich hätte vielleicht ein bisschen häufiger davor im Sand stehen müssen. Wir sind leider 0 aus 3 gegangen in der Gruppe. aber waren ja auch das am schwächsten gesetzte Team. Also für alle diejenigen, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, die Eintracht aus Spontent, unsere quasi interner Beachvolleyball- oder Volleyballverein, hat die erste Vereinsmeisterschaft im Sand ausgerichtet.
Ja.
8 Teams waren zugelassen. Ich habe mit Tarek, ebenfalls ein Mitarbeiter von uns, eine Wildcard bekommen, mit dem ich immer viel bei der Icon League unterwegs bin, der jetzt auch nicht, wie ich, aus dem Volleyball kommt. Und deswegen waren wir auch in 8 gesetzt und haben so, also rein qualitativ hatten wir da auch nichts verloren. Sage aber im Nachhinein, wir haben uns gut geschlagen. Also 2 Sätze gewonnen, den einen oder anderen immer mal wieder geärgert. Und das Wichtigste hat ja Bock gemacht. Also hatten da einen guten Nachmittag, das war echt lustig, aber für einen Sieg hat es leider nicht gereicht.
Ist auf jeden Fall ein Format mit Potenzial. Das
Ja.
auf jeden Fall. Also da gucken wir mal, wie sich das die nächsten Jahre dann noch entwickelt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War ein witziger Nachmittag hier dann bei uns im Playground. Und abseits davon, auch wenn ich jetzt heute hier theoretisch derjenige bin, der dir von Problemen erzählt, wie geht's dir? Was treibt dein Leben?
Oh, wir machen jetzt hier so umgekehrt. Das ist auch clever hier
Ja,
mit der
ja, ja,
Gegenfrage. Der eigentliche Patient, oder ich weiß gar nicht, ob man es Patient nennen darf beim Psychologen, also ihr wisst, was ich meine, stellt die Gegenfrage am Psychologen. Sehr gut tatsächlich. Also auch wieder ein Grund, warum ich gerade sagen würde, dass ich keine Dienste eines Psychologen annehmen muss. Wir waren über Ostern zu Hause, 4, 5 Tage Urlaub gehabt, jetzt wieder zurück. Stehen echt geile Wochen an. Jetzt natürlich viel Volleyball-Bundesliga-Playoffs. Am
wo sind
Wochenende
wir da gerade?
Halbfinals tatsächlich jetzt.
Okay.
Also.
Gab es Big Überraschung schon in den Viertelfinals?
Ja, tatsächlich gestern, oder das war dann die Halbfinalüberraschung bei den Damen, Titelverteidiger aus oder Titelverteidiger aus Schwerin rausgeflogen gegen Suhl, Titelfavorit aus Stuttgart rausgeflogen gegen Dresden. Also bei den Damen haben wir tatsächlich ein Finale mit 2 Außenseitern. Und bei den Herren, ja, die ganz große Überraschung ist es noch ausgeblieben. Friedrichshafen musste in ein entscheidendes drittes Spiel, hat das gestern aber gewonnen, aber da geht es dann jetzt am Wochenende auch erst richtig los mit den Halbfinals, Lüneburg gegen Düren und Berlin gegen Friedrichshafen, was ich auch Samstag machen darf. Dann ist wieder Icon League, die jetzt dann auch langsam in die entscheidende Phase geht. Und dann kommt das Wochenende Virtual Bundesliga-Finale. Und dann ist auch bald schon wieder German Beach Tour. Deswegen, also die 4, 5 Tage frei jetzt über Ostern waren auch wichtig, aber ich freue mich jetzt schon echt auf die Phase, weil es einfach viele geile Projekte sind, die anstehen. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also, es bleibt ereignisreich. Ich hatte so ein bisschen eigentlich das Gefühl, okay, wenn wir jetzt durch den Sommer durch sind, dann wird es im Winter ein bisschen weniger mit der Reisezeit. Das hat sich
Hat schlecht
definitiv
geklappt, ne?
nicht bewahrheitet. Deinen Osterurlaub habe ich dahingehend ein bisschen gecovert, weil ich dann bei der
Ne,
Icon League war.
du hast ihn ermöglicht, das kannst du ruhig so sagen.
Ach ja, das ist ja ein Team. Wir sind ja ein Team, arbeiten hier ja alle gemeinsam. Nee, aber da können wir auch gerne mal ein bisschen über die Icon League schnacken, weil ich dieses Jahr ja noch gar nicht mit dabei war. Also die ersten 3 Saisons war ich, glaube ich, oder nee, wir sind in der vierten, das heißt die ersten 2 Saisons war ich mainly als Producer dabei, habe die ganzen Showgrafiken gedrückt und all sowas. Der Job ist zu dir rübergewandert. Und das Spielprinzip hat sich ja auch ein bisschen gewandelt. Und jetzt habe ich das erste Mal so richtig dann auch einen Icon League-Spieltag verfolgt und geguckt. Und da wollte ich da mal mit dir ein bisschen drüber quatschen. Was du dann auch dazu sagst. Erstmal einmal, die Teams wurden reduziert. Es sind keine 14 Teams mehr in der Icon League, sondern nur noch 12. Und ansonsten hat sich sonst noch was verändert? Ja, gut, also ein paar Spielmechaniken, aber erstmal so das grundsätzliche Prinzip. Wie gefällt es dir?
Das Grundsätzliche, wenn wir jetzt einmal kurz einen Ausflug in Richtung dieser Kleinfeldligen machen, also ohne jetzt groß da zu werten, ob man das jetzt gut findet oder nicht gut findet, sind einfach Teil mittlerweile der sportlichen Gesellschaft, um es mal so auszudrücken.
Ja.
Und die hat sich ja so ein bisschen halbiert, beziehungsweise gedrittelt, weil die Baller League zumindest in Deutschland ja rausgeflogen ist.
Gezweidrittelt ist
Gezweidrittelt
mathematisch,
dann
glaube
in
ich,
dem Fall.
richtig.
Jetzt gibt es auch die Kings League und die Icon League. Die Icon League dann schon irgendwie auch ein bisschen natürlich davon profitiert, dass die Baller League raus ist, mit Eintracht Spandau eines der großen Kleinfeldteams in die Liga bekommen, was ich schon mal sehr, sehr positiv finde. Also schon auch spürbaren Effekt hat auf generell die Liga, wie man sich dann einfach auch inhaltlich geben kann. Also es ist
Ja.
einfach ein relevantes Team mehr und das macht natürlich zum einen was mit Zuschauerzahlen, zum anderen aber auch was einfach, man verfolgt so ein Team anders, das jetzt halt irgendwie mit Hand of Blood, großer deutscher Creator, nochmal eine andere Strahlkraft hat. Deswegen bin ich tatsächlich Fan von der neuen Icon League Season. Ich finde die Reduzierung der Teams auf 12 hin zu bisschen kürzeren Spieltagen, auch ein, zwei Regelanpassungen, die, wie ich finde, gut fruchten, dass das Spiel noch mal ein bisschen schneller, vor allem aber auch noch mal ein bisschen spannender geworden ist. Und das fügt sich bei mir alles in allem zu einem sehr, sehr positiven Gesamteindruck. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich auf der Liga rumarbeite oder da irgendwie, keine Ahnung, mein Job dran hängt, sondern Ich finde das tatsächlich als ein Projekt, was irgendwie Zukunft hat, zumindest jetzt nicht dem Fußball den Rang abzulaufen, darüber reden wir ja gar nicht, aber einfach in Koexistenz, in dieser Nische Kleinfeldfußball zu existieren. Und da hat man sich jetzt gegenüber der Border League schon durchgesetzt.
Ja.
Und ja, ob dann Kings League und Icon League die nächsten Jahre koexistieren oder ob da dann auch einer irgendwie am Ende dann doch nochmal in Deutschland hinten runterfällt, weiß ich nicht. Ich bin mir aber eigentlich sicher, dass es die Icon League nicht sein wird.
Ja.
Weil die jetzt einfach so gefestigt und einfach auch es ist guter Content. Es ist, finde ich, auch guter Sport, darüber kann man sich streiten, aber es ist vor allem auch guter Content, es ist gute Unterhaltung auf einen Montagabend. Ich glaube, das sehen mittlerweile sehr viele Leute in Deutschland so, die zumindest in dieser Streamer-Bubble drin sind. Und deswegen bin ich nach wie vor Fan von dem Projekt.
Ja, was ja vor allem auch einfach daran liegt mit dem guten Content, dass du da Leute hinsetzt, die das hauptberuflich machen, ne? So die jeden Tag unterwegs sind und sich irgendwie nur um Content kümmern, und das funktioniert. Und das ist auch was, wo ich sage, da hat der Fußball durchaus einfach Nachholbedarf, was das generelle Content-Thema angeht und was die Öffnung in Richtung neuer Zielgruppen anbelangt, weil da sind die Diskussionen im Fußball ja schon regelmäßig, okay, gut, Tradition und nicht durchkommerzialisieren und was auch immer so, aber es bietet ja auch Chancen, und die Chancen werden gefühlt einfach noch ein bisschen zu wenig gesehen, wie sich auch Spieler positionieren und platzieren können, wie Spieler selbst zur Marke werden können, weil, keine Ahnung, man sieht es ja jetzt gerade zum Beispiel im Handball, ich krieg unfassbar viel Justus Fischer auf meine For You-Page. Justus Fischer, der mit seiner Freundin zu Hause irgendwelchen Content abdreht und dir einfach Insights bietet, die du bei anderen Sportlern nicht bekommst. So, und vielleicht ist da so eine Icon League auch ein Dosenöffner, und das finde ich eigentlich schon ganz cool, weil auch da muss sich der Fußball entwickeln und muss er mit der Zeit gehen, vor allem in Zeiten, wo der Fußball eher negative Schlagzeilen schreibt als alles andere.
Ja, also deswegen auch. Und ich finde auch gut, dass man sagt, Icon League ist in dem Sinne also kein Konkurrenzprodukt zum Fußball. Also natürlich ist
Nö.
es irgendwie ein Konkurrenzprodukt, weil es dieselbe Sportart ist, aber mein Gott, die laufen auf
Dann
einem
zeig nur mal,
Montag.
wem so montagsabends den Rang ablaufen, ja.
Deswegen, die laufen auch schon bewusst auf einem Montag, um da eben nicht gegen die großen Player Bundesliga, Champions League, Europa League und wie sie nicht alle heißen. Die laufen auch bewusst in einer Phase, wo na, jetzt die ganz großen Entscheidungen noch nicht anstehen, geht bis Mai, und ab Mai wird es dann auch in der Champions League richtig, richtig spannend und in der Bundesliga richtig spannend. Die
Und
laufen
danach gibt
bewusst
es noch
nicht in der Phase,
so ein anderes kleines Turnier, das
wo
danach kommt, ja.
Weltmeisterschaft läuft. Also ist ja schon auch alles mit einem Hintergedanken versehen, und ich finde, dass man da eine Nische für sich entdeckt hat, dass die Nische funktioniert. Und jetzt, ich weiß, es werden immer Hater sein, die sagen, ja, es hat nichts mit Fußball zu tun. Aber mein Gott, es gibt einfach die Community, die sich das sehr, sehr gerne anguckt. Und wir reden da über eine große sechsstellige Summe, die sich das einfach jeden Montag immer wieder anguckt.
Ja.
Und dann auch die Social Clips funktionieren. Und wie gesagt, man kann von dieser ganzen Bubble halten, was man möchte, aber man muss es zumindest anerkennen, zu sagen, okay, das hat sich etabliert, das funktioniert. Und deswegen kann das Produkt nicht so schlecht sein.
Ja, nö, absolut. Stimme ich grundsätzlich auch mit zu. Was es ja natürlich auch grundsätzlich vom Fußball abhebt, sind dann zum Beispiel so eine Rulebreaker- und Gamification-Ansätze, wo du dann sagst, gut, zwischendrin kannst du da mal was ziehen, was die Dynamik des Spiels verändert. Und da muss ich sagen, finde ich die Neuerung dieses Jahr nicht ganz so geil. Also da waren die letzten Jahre. Hattest du es, dass du, ich glaube, 6 bis 8 Rulebreaker hattest, aus denen du vorm Spiel wählen konntest, welchen du ziehen willst für dein Team? Und dieses Jahr ist es dann so angepasst, dass 2 Rulebreaker festgelegt werden, an denen sich beide Teams bedienen können während des Spiels. Und da finde ich, zumindest die Rulebreaker, die jetzt am Montag gewählt wurden, die stören dann doch schon ein bisschen den Spielfluss. So, wir hatten dann viel dieses Five-Shot, wo sich dann 5 Bälle hingelegt werden und man aus 5 verschiedenen Positionen einfach aufs Tor klotzen kann. Und wenn das halt zweimal hintereinander passiert und da dann 4 Minuten Spielzeit draufgehen, weil manchmal wird die Zeit angehalten, manchmal wird sie nicht angehalten, bla bla bla, könnt ihr euch mit beschäftigen, wenn ihr Bock auf die Icon League habt. Und da fand ich so ein bisschen, okay, jetzt nochmal wieder der Bruch ins Spiel und nochmal die Dynamik rausnehmen. Das war dann teilweise schon ein bisschen zu viel, aber grundsätzlich finde ich die Gamification-Ansätze eher mal vernünftig.
100%. Und das, was du beschreibst, zeigt ja, die Liga ist noch nicht perfekt und ist auch noch nicht
Ja.
perfekt ausgearbeitet. Aber ich könnte dir jetzt, glaube ich, auch aus dem Stegreif 10 Dinge aufzählen, die mich beim Fußball gerade nerven und die da auch alles andere als perfekt sind.
Ich kann das ins Dreistellige ziehen.
Deswegen finde ich das. Also, es ist ja auch noch gut, wenn du sagst, okay, das sind vielleicht noch ein, zwei Ansätze, die du verbessern kannst. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass die Zeit bekommen werden, die zu verbessern. weil sich diese Liga jetzt quasi bei uns in die Sportnische gedrückt hat und da auch erstmal bleiben wird.
Dann gehen wir doch rüber zu Themen, die uns beim Fußball nerven, weil auch da gab es wieder viele Themen, die dann jetzt leider am Wochenende die Schlagzeilen beherrscht haben und manche, die Schlagzeilen auch nicht beherrscht haben, was mich ein bisschen gewundert hat. Da komme ich gleich drauf zu sprechen, aber wir fangen natürlich erstmal an mit den Auseinandersetzungen, die es in Dresden gab, beim Spiel zwischen der Hertha und Dynamo Dresden. Ja, ich glaube, nach 10 Minuten gab es eine 20-minütige Unterbrechung, weil Dresdner Idioten sich gedacht haben, Mensch, jetzt aufs Spielfeld rennen und Pyrotechnik in den Gästeblock schießen. Das ist doch jetzt eine Hammeridee. Und da frage ich mich wirklich, wer hat da eigentlich wem ins Hirn geschissen, um zu sagen, das ist jetzt eine tolle Idee? Also, der Kontext dazu war, dass die Hertha-Anhänger eine Blockfahne geklaut haben.
Andersrum.
Die Hertha...
Die Dresdner-Anhänger haben die Hertha-Blockfahne geklaut.
Ach krass, okay. Die Dresdner-Fans haben die Blockfahne geklaut und die Dresdner-Fans sind dann noch los und haben Pyrotechnik geschossen?
Ja, also von der Abwicklungsweise, also was von der Reihenfolge, das ist das Wort, ja, was mir gerade gefehlt hat, ist es so, die Dresdner-Anhänger haben eine Hertha-Blockfahne geklaut. Die Hertha-Anhänger haben sich das nicht gefallen lassen, haben den Innenraum gestürmt. Daraufhin wurde auch da schon mit Pyro hin und her geschossen von den Hertha-Anhängern in Richtung Dresden. Dann sind die Dresdner rübergerannt, haben ihr Revier in dem Sinne verteidigt, haben Pyro zurückgeschossen. Dann ist es eskaliert, dann kam die Polizei, hat einmal aufgeräumt. 20 Minuten Pause. Was mir aber bei der ganzen Diskussion eigentlich wirklich am Arsch entlang geht, ist, wer angefangen hat. Ja. Also, wo sind wir? Im Kindergarten? Das ist vollkommen egal, wer angefangen hat. Es ist einfach, am Ende verliert eine große Sportart, vor allem zu einem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt quasi jedes halbe Jahr mit Innenministerkonferenzen rumschlagen, die darüber beraten, wie viel Polizeipräsenz in deutschen Stadien überhaupt nötig ist.
Ja.
Und man da von Fanseite wirklich auch jetzt gemeinsam, ja, und wir hatten das, glaube ich, vor ein paar Monaten mal im Podcast, ja, dafür eingestanden hat zu sagen, die Stadien in Deutschland sind sicher. Und dann lieferst du eben solche Bilder, wo plötzlich Hundertschaften auf dem Rasen stehen müssen, weil irgendwelche Idioten sich mit Pyrotechnik abfeuern, weil eine Flagge geklaut worden ist. Und ich möchte gar nicht über jetzt den Ultra-Kodex diskutieren, dass die Flagge heilig ist und so. Macht das alles, aber macht's halt nicht im Stadion, Mann. Ihr könnt euch doch auf die Fresse hauen, aber nicht in den Stadien. Und dann vor allem, also nochmal Primetime, Samstagabend 20:30, geiles Spiel, Dynamo Dresden gegen Hertha BSC. Da gucken viele in Deutschland einfach drauf.
Ja.
Und das Sportliche rückt total in den Hintergrund. Und am Ende diskutieren alle nur wieder drum, dass die Stadien einfach nicht sicher sind und da verlieren einfach nur alle.
Ja, das Problem ist halt, also ich gehe da schon dagegen, dass man da sagt, ey yo, haut euch auf die Fresse, aber auf der anderen Seite, wenn sie es machen wollen, dann hält es eh nicht auf. Aber ja, was du sagst, ist natürlich absolut richtig so, im Stadion hat es dahingehend nichts verloren, weil da einfach Unbeteiligte mit reingezogen werden, weil da Leute mit reingezogen werden, die da überhaupt nichts mit zu tun haben, da sind Kinder mit in den Blöcken, die ja sich dann plötzlich Feuerwerkskörpern ausgesetzt sehen, von denen sie beschossen werden und das ist gestört, das ist nichts als gestört. Und gerade vor dem Hintergrund dieser Innenministerkonferenzen und allem, was da drumherum passiert, was erwartest du denn, was danach passiert? So, was erwartest du denn, wie die Politik dann auf solche Situationen drauf guckt und dann sagt, ja Mensch, aber das war ja jetzt wieder ein Einzelfall. Ja gut, als sie in Köln dann den Block angezündet haben, die Frankfurt-Fans, war es dann auch wieder ein Einzelfall. Und in Stuttgart, als es dann eskaliert ist, war es dann auch wieder ein Einzelfall. Also ich finde halt schon, die Fußballfans müssen sich dann auch ihrer Verantwortung bewusst sein, gerade wenn es um die Ultra-Gruppierungen geht, gerade die Gruppierungen, die den Fußball so gerne für sich beanspruchen, die sagen, yo, das ist unser Fußball, den nehmt ihr uns nicht weg. Ja, dann müsst ihr aber halt auch mal sehen, was man für eine Außenwirkung da rausträgt. Und sowas kotzt mich an. Also es kotzt mich wirklich zutiefst an, dass es da Menschen gibt, die sagen, wir sind größer als diese Diskussion. Wir sind größer als das, was da alles passiert. Und dann sich mit diesem Zweck die Mittel heiligen. Und das ist ein absolutes Unding.
Ja, und hat also vor allem jetzt für die kommenden Diskussionsmonate auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Grundlage für die Gegenseite geliefert, weil die jetzt natürlich genau auf die Bilder raus, also sich genau diese Bilder rausziehen, was ich auch sage, rein theoretisch natürlich falsch ist, weil es ist halt wieder ein Beispiel und in wahrscheinlich 1000 anderen Fällen verläuft so ein Bundesliga-, Zweitliga-, Drittliga-Spieltag halt ruhig und gesittet und alle haben irgendwie, halten sich irgendwie an die Regeln und du nimmst dir halt natürlich dann diese eine einfache Situation raus, wo es mal eskaliert. Aber ist halt, ja, so funktioniert's.
Ja.
Also, mein Gott, don't hate the player, hate the game. Und die werden sich die Szenen rauspicken, da werden Politiker wieder Phrasen dreschen und sagen, guckt euch doch mal die Szenen da in Dresden an.
Das ja, aber ist was ja, bleibt denen noch anderes übrig? Weil das Problem ist ja,
wir ja, unterhalten... Ja, was bleibt ihnen anderes übrig? Sie könnten sich trotzdem mal richtig mit der Materie beschäftigen und dann würde man schon auch auf die, also zum Entschluss kommen, dass die deutschen Stadien nach wie vor sicher sind. Das belegen alle Zahlen, das belegen alle Statistiken. Aber es gibt eben, und das, dann ist ja, so funktioniert der Mensch, die Zahlen jucken da nicht, du siehst eben einfach nur diese Szenen von diesem Samstagabend, siehst da Hundertschaften von Polizei auf dem Rasen, siehst da Feuerwerkskörper in Blöcke fliegen, was ich alles absolut verurteile, und das bleibt hängen. Und dann sind in dem Sinne die ganzen Zahlen und Statistiken, die eigentlich pro Sicherheit der deutschen Stadien sprechen, sind dann wieder scheißegal und ist einfach zunichte gemacht von ein paar Idioten, die sich einfach nicht an Regeln halten.
Ja, und ich möchte auch gar nicht sagen, dass die Stadien nicht sicher sind, so, aber auf der anderen Seite musst du natürlich auch die Politikerbrille dann verstehen, so dass die dann da drauf gucken und sagen, ja, okay, gut, es ist jetzt aber halt der nächste Einzelfall und da sind es Woche für Woche wieder irgendwelche Einzelfälle, in denen Idioten sich nicht benehmen können und ja, dann muss sich irgendwas verändern. So, da verstehe ich natürlich auch deinen Frust dann zu sagen, okay, gut, irgendwelche Politiker, die sich dann hinstellen und Phrasen dreschen, so, aber keine Ahnung, jetzt nach dem Spiel war es dann der Innenminister Sachsens Armin Schuster, der gesagt hat, yo, ich kann da jetzt auch einfach keine Rücksicht mehr nehmen, ich kenne keinen Pardon mehr, was das ganze Thema anbelangt. Und ich verstehe es. Also ich verstehe es absolut, weil es darum geht, dass Leute in Mitleidenschaft gezogen werden, die sich nichts zu Schulden haben kommen lassen und dann wird irgendwann durchgegriffen, worüber man sich da nicht mehr wundern darf.
Ja, das ist dann wahrscheinlich leider die bittere Wahrheit, die nach so einem Spiel und nach so einem Event dann stehen bleibt.
Aber in dem Kontext muss ich dann auch mal einmal deine Stuttgart-Fans rügen, weil
auch für die sich... Ja, aber lass uns bitte erstmal, also Szene Nummer 1, ich war nicht derjenige, mir haben zwei, drei geschrieben, ob ich den Stuhl geworfen habe, weil ich ja im Stadion war, ich habe den Stuhl nicht geworfen. lass uns das mal bitte nicht gleichsetzen, was da in Dresden passiert ist.
Nein,
was in
Stuttgart passiert ist. Setze ich nicht gleich, aber es ist dennoch auch ein Fehlverhalten und ein falsches Benehmen von Fans, was im Stadion nichts verloren hat, wo ich dann auch sagen muss, also sorry, da müssen sich die Stuttgarter auch mal ein bisschen an die eigene Nase fassen, wenn sie das ganze Spiel über sich auf Einzelpersonen draufschießen. Ich weiß, was mit Waldemar Anton und Co. passiert ist und warum die ausgepfiffen werden. So, ja, aber wenn einer aus deinem Team 90 Minuten lang ausgepfiffen wird und du in der 96. dann den Siegtreffer erzielst, ja, dann gibt man halt auch mal Finger auf den Mund zurück. So, dann sagt man da auch mal zurück, ey, ihr könnt doch alle mal die Schnauze halten. In dem Fall war es Karim Adeyemi, der die Stuttgarter, die Cannstatter Kurve schuschen wollte. So, und dann sind es wirklich einfach fragile Egos, die sich von sowas so krank provozieren lassen, dass sie der Meinung sind, Mensch, jetzt physische Gewalt, das ist die Antwort, die wir haben.
Es gab ja keine physische Gewalt. Er hat eine Reaktion hervorgerufen, er hat eine Überreaktion bekommen, die ich auch nicht gutheißen möchte. Dass die Leute da im Innenraum nichts zu suchen haben, auch 100%, alles richtig. Ich finde es, also wahrscheinlich wäre zum Glück, also in dem Sinne, ihr versteht, wie ich es meine, zum Glück ist Dresden passiert, sonst würden noch viel mehr über diese Szene da in Stuttgart reden, die ich jetzt auch aus VfB-Brille, aber auch generell aus Fußball-Brille nicht so, also nicht ansatzweise so schlimm finde. Mein Gott, also die müssen keinen Stuhl aufs Spielfeld werfen, es werden aber jedes Wochenende irgendwelche Bierbecher auf Spieler geworfen. Mein Gott, heiße ich auch nicht gut, ist nee, auch schlecht.
Da stimmen wir schon überhaupt nicht überein. So, das ist nicht zu bagatellisieren.
Der Leute Stuhl
mit irgendwelcher Scheiße zu bewerfen, hat absolut nichts in einem sportlichen Umfeld verloren.
100%, aber es passiert jedes Wochenende.
Und das finde ich jedes Wochenende abgrundtief scheiße. Und die Leute sollen bitte rausgeworfen werden und nie wieder ein Fußballspiel,
100,
ein Fußballspiel besuchen.
Alles 100%, aber ist eben in dem Fall jetzt kein... Also dann müssten wir uns jede Woche hier hinsetzen und sagen, was für Idioten werfen die ganze Zeit Sachen aufs Spielfeld.
Ja, nochmal, und dann muss dann irgendwo eine Politik eingreifen, wenn sich Menschen offensichtlich im Stadion nicht benehmen können.
Ja, aber natürlich, die werden ja auch rausgeworfen. Wenn die identifiziert werden, wer da jetzt den Stuhl draufgeschmissen hat,
dann wird offensichtlich nicht gut genug. Weil es passiert ja trotzdem jede Woche.
Am Ende reden wir über ein Großevent, wo 60.000, 70.000 jedes Mal hinkommen. Das ist halt, also, dann sind wir kurz davor wieder bei einem Überwachungsstaat und dann fängst du an, wirklich jeden da irgendwie auszuleuchten und mit Kamera einzunisten. Da finde ich dann auch nicht gut.
Wir halt mal anfangen, uns im Stadion zu benehmen. Dann müssen wir mal auch feststellen, dass da unten Menschen auf dem Feld stehen, die nicht beworfen werden. Absolut egal, was da irgendwie drumherum passiert.
100%, da sind wir einer Meinung, dass das nicht geht, aber es passiert eben jede Woche. Deswegen nochmal, ich möchte das nicht gutheißen.
Genau das ist das Problem.
Ja, aber wie gesagt, wie kriegst du es denn gelöst? Und dann so funktionieren leider alles fragile Egos, aber so, das ist dann halt die Gesellschaft, in der wir leben. Nochmal, ich möchte es nicht gutheißen, ich finde es war eine absolute Überreaktion. Adeyemi wusste ganz genau, was er macht, er wusste auch 100%, was da für eine Reaktion kommen wird. Und am Ende ist das Ding auch nicht so groß, wie es jetzt hinten raus von den Medien gemacht worden ist. Stuttgarter waren natürlich frustriert, wenn du in der 95. Minute ein Gegentor kassierst. Dann nochmal, nicht gut geheißen, Überreaktion wissen sie auch selber. Die wussten schon auch, was sie da machen. Die sind ja auch, mein Gott, sind ja auch nicht aufs Feld gestürmt, sondern haben sich halt hinter einer Bande versammelt. Die Spieler waren 20 Meter weg, die haben sich einmal beleidigt. Also alles nicht gut zu heißen, in keiner Weise gleichzusetzen mit dem, was da in Dresden passiert ist. Und ja, jetzt kommen, also geht's nächste Woche weiter, da werden wieder Bierbecher auf Spieler geschmissen, das ist wieder schlecht. Ich habe jetzt dritte Liga gesehen, gestern bei Ferl gegen Rostock hat jemand einen mit einer Glasflasche abgeworfen. Also solche Dinge.
Passiert halt.
Nein, ja, passiert nicht, aber ja, passiert. Es passiert jede Woche. Sowas passiert jede Woche in wahrscheinlich jeder Liga. Und ich heiße das nicht gut. Da muss was gegen
passieren.
Ich heiße das nicht gut, aber was ist denn dann die Regel, die du einführen möchtest? Dann sind wir wirklich dabei zu sagen, okay, dann scannst du von jedem Einzelnen, der irgendwie ins Stadion geht, die Gesichter. Und da sage ich, in so einem Staat möchte ich nicht leben.
Ja, ist fair. Und ich habe jetzt auch nicht die Musterlösung für dich parat, so, ja. Aber da gibt es dann halt eben Innenministerkonferenzen, die sich darum kümmern, wie kriegen wir die Scheiße wieder sicher, dass sowas eben nicht passiert. Und wenn das jede Woche passiert, dann muss man sich auch nicht wundern, dass es dann irgendwann harte Konsequenzen gibt, weil es sind Menschen. Das sind Menschen, die da auf dem Feld stehen und die gehören nicht verletzt. Punkt. Und da gibt es für mich keinen Weg drumherum. Aber ja, das ist natürlich ein etwas komplexeres Thema. Aber ich bin sehr gespannt, was da in den nächsten Wochen noch kommt, weil wir können uns relativ sicher sein, beruhigt wird die ganze Thematik nach den Ausschreitungen am Wochenende nicht. Ne. Hatte ich jetzt auch gelesen. Oder was heißt gelesen? Das hat mich nämlich gestört, dass ich davon nirgendwo was gelesen habe. Samstag habe ich erste Liga. Hab ich Bundesliga. Das ist auch witzig, ich denke an den HSV und denke mir, ah ja, zweite Liga, ah nee, warte, da sind wir inzwischen schon raus. Bundesliga in der Samstagskonferenz im Radio gehört, ARD Audiothek, die dann ja ihren Livestream haben. Und da hatte der Reporter aus Hamburg dann auch erzählt, dass ein Fotograf in Richtung der Fans fotografiert hat. Und die Ultras, ja, da denken sie sich dann natürlich, Mensch, da springen wir jetzt über die Bande und hauen dem mal richtig auf die Fresse. Und die Ordner stehen daneben und gucken. Wo ich dann auch denke, ey Leute, also, ja, ich verstehe, wo es herkommt. Die Ultras wollen nicht medialisiert werden, sollst sie nicht filmen, sollst sie nicht fotografieren. Aber auch da wieder, ne, dass dann die Lösung ist, ja, dann hauen wir dem Typen jetzt einfach mal zusammen. Das ist halt eine absolute Bodenlosigkeit. Aber davon liest man nirgendwo was. Und das wundert mich tatsächlich, dass das keine Wellen geschlagen hat, dass da ein Fotograf von Ultras angegangen wurde und da dann die Ultra-Freunde auch noch mit runtergesprungen sind. Ja, und auch da, ne? Bleibt der Appell, Leute, auch der Junge macht einfach seinen Job. Und dann geh halt dahin und sag ihm, ey, du löschst das Foto, ich möchte da bitte nicht drauf sein. Und dann redet man miteinander wie erwachsene Menschen. Aber das ist ja heutzutage scheinbar zu viel verlangt.
Das hast du schön gesagt. Da kann ich dir nicht widersprechen.
Nun gut, dann.
Obwohl er natürlich nicht in die Fanmassen fotografieren muss, aber ja, dem auf die Fresse zu hauen, ist auf jeden Fall nicht die Lösung.
Ja, dann gucken wir mal, wie es sportlich dann aussah. Fangen wir mit Bundesliga an oder machen wir Champions League?
Ja, einmal ganz kurz Bundesliga und dann nochmal ausführlich Champions League, würde ich sagen. Beste kommt zum Schluss. Liebe so Bayern-Fans!
Ja, weil da der Samstag. Ich muss sagen, dadurch, dass Karfreitag nicht gespielt wurde, der Samstag hat schon wirklich unfassbar Bock gemacht. Ne? Also, dass du wirklich diese Sechserkonferenz, die du dann geben konntest, am Abend noch mit einem dann mäßigen Topspiel, aber vom Namen erstmal gut, Dortmund gegen Stuttgart belohnt wurdest, war schon einfach geil. Hast du Samstag geguckt?
Ja, ich war im Stadion, ja, logischerweise.
Ja, also, ich meinte die Konferenz.
Nee, habe ich da nicht geguckt. Also, ich war ja dann auf dem Weg schon hin. Aber natürlich, was habe ich mitbekommen? Die Bayern. Ja, als eines der besten oder als das beste Team aktuell in Europa haben sich quasi schon mal warm gemacht für Real Madrid. Das war also als Freiburger natürlich extrem bitter. Aus Bayern-Sicht ist das halt Klatsch, um es mal so zu sehen. Wir haben 10 Minuten Zeit oder dann 18 mit Nachspielzeit, um 3 Tore zu machen. Das ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben.
Leonard Karl stellt sich danach ins DAZN-Interview und sagt, ja, wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben und umso besser auch für mich, dass ich das Tor gemacht habe, wegen meiner Leistung.
Ja, die haben halt dicke Eier, Mann, und das können sie aktuell haben. Man, Bischoff guckt die beiden Tore an. Auch das sind einfach, und der ist ja, wir reden über einen Bankspieler, über einen jungen Bankspieler, der reinkommt und einfach so absolut wichtige Momente kreiert. Ja, haben wir im Podcast auch schon häufig gesagt, sind für uns beide, glaube ich, aktuell das beste Team Europas.
Ja, also ich störe mich tatsächlich ein bisschen an der Karl-Aussage, weil ich da gerade das Gefühl habe, der hebt ein bisschen ab. Der hat schon sehr viel Bock, gerade seine Karriere weiterzutreiben und stellt sich nicht zwingend dann in den Dienst der Mannschaft.
Was heißt, er stellt sich nicht in den Dienst der Mannschaft, er kommt rein und drückt diesem Spiel seinen Stempel auf und macht am Ende in der 98. Minute das Tor. Und dann finde ich auch, also wenn er dann jetzt mal wieder 10 Spiele kein Tor schießt oder keinen Scorerpunkt hat, dann wird man ihm das Interview vielleicht vorhalten und sagen, guck mal, was du damals gesagt hast. Aber solange der Junge so abliefert, lass ihn doch reden.
Ja, also es riecht da für mich schon ein bisschen auch in der Richtung nach Selbstinszenierung, weil er dann auch sagt, ja, ich habe schon drüber nachgedacht, mir mein Trikot auszuziehen, dann war es natürlich geil, dass es dann auch so passiert ist. Aber ja, auch da, ne? Junger Kerl, ich will mich jetzt nicht auf einen 18-Jährigen stürzen, dass der sich in Interviews falsch verhält. Mahne da aber nur zur Vorsicht.
Bundestrainer ist wie alt, 38, verhält sich auch immer noch falsch in Interviews.
Ja, das ist absolut richtig. Aber würde mir da schon wünschen, das Gesamtbild nicht zu verlieren, was man mit solchen Interviews halt auslöst. Also grundsätzlich bin ich ja schon Fan davon, wenn Leute ihre Meinung sagen und wenn Leute klare Kante ansprechen. Hab halt aber keinen Bock darauf, dass das zu einem zweiten Vini Junior verkommt. Und,
okay.
Ja.
Also erstmal, wenn er sportlich so gut wird wie Vini Junior, dann haben die Bayern sehr viel richtig gemacht.
Und dann haben wir in Deutschland auch viel Spaß an dem
Spiel. Ja. Und ja, charakterlich. Ich habe das Interview natürlich nicht gehört. Ich habe es auch nicht mal mitbekommen. Deswegen so deep kann es nicht sein.
Ja, ist fair. Aber ja, ist nur, dass ich mir wünsche, dass er sich nicht komplett abhebt und auch seine Wurzeln nicht vergisst. Aber naja, die Wolfsburger choken 3-1, führen 3-1 zur Halbzeit.
Wobei choken ist da auch wieder das Falsche. Also,
na, führen 3-2 zur Halbzeit, aber haben 3-1 geführt.
Ja, aber die spielen gegen Leverkusen. Ja, die spielen gegen Leverkusen und haben keine Defensive. Also schön, dass ihr 3 Tore schießt, aber das ist halt der Ist-Zustand. Ihr seid so schlecht, dass ihr 6 kassiert. Deswegen choken in dem Sinne. Also choken funktioniert nicht, weil du eben als absoluter Underdog ein Auswärtsspiel bei einer absoluten Offensiven, also Betonung auf Offensiv, defensiv ist Leverkusen auch wirklich Vogelwild manchmal, deswegen kassieren sie gegen Wolfsburg auch 3 Tore. Aber dass du dann 6 Dinger von denen kassierst, ja, mein Gott, das ist leider, oder andere würden sagen zum Glück, der Ist-Zustand vom VfL Wolfsburg gerade.
Der auch dazu führt, dass ich inzwischen nicht mehr sicher bin, dass sie in der Klasse bleiben. Also bis zur Länderspielpause hätte ich da schon noch gesagt, okay, jetzt kommt Dieter Hecking, der kriegt die Truppe eigentlich schon nochmal angefasst und kennt das Konstrukt VfL Wolfsburg, kennt den Abstiegskampf und kennt die generellen Anforderungen. Aber die 3 Punkte, die du gegen Bremen verloren hast, die sitzen jetzt plötzlich richtig tief im Nacken. Also, weil da sind jetzt 21 Punkte auf dem Konto, Relegationsrang bei St. Pauli schon 4 Punkte weg. Und das Wolfsburger Restprogramm ist nicht easy. Also da kommen echt noch 1-2 Brecher. Die haben jetzt erstmal Frankfurt vor der Brust und die Bayern haben sie, glaube ich, auch noch im Spielplan. Und ja, dann kommen halt nur noch Duelle gegen Union Berlin, Gladbach, Freiburg und St. Pauli. Und ich sag mal so, dass du da 4 Spiele gewinnst, wenn du in der gesamten Saison erst 5 Spiele gewonnen hast, langsam wird die Luft dünn in der Autostadt.
Jo, also dann wirklich 34. Spieltag auswärts in Hamburg gegen St. Pauli, das könnte dann vielleicht das direkte Duell um die Relegation werden.
Wenn überhaupt, ne?
Also wenn es bis dahin noch spannend ist.
Ja. Weil auch da, diese 4 Punkte musst du erstmal aufholen. Also St. Pauli, die sind ja schon, die haben ihre Achtungserfolge dabei. Gerade jetzt zuletzt fangen die immer mal wieder random an zu punkten, wo sie dann gegen Frankfurt einen Punkt holen, wo sie jetzt am Wochenende gegen Union einen Punkt holen, wo sie aber auch gegen Hoffenheim schon gewonnen haben und auch gegen Bremen. So, und das sind halt diese Spiele, die Wolfsburg einfach fehlen und die Wolfsburg nicht gewinnt. Wo du dann natürlich drauf guckst und sagst, ja, Hoffenheim musst du jetzt gerade nicht gewinnen. Aber auch da hatte Wolfsburg seine Chance im Spiel vor 3 Spieltagen gegen Hoffenheim, als sie da 1-0 geführt haben. Und wenn du so eine Dinger nicht ziehst, dann ist es irgendwann vorbei. Und ich glaube allmählich tatsächlich, Wolfsburg geht runter.
Ja, also das nach der Ausgangssituation ist jetzt auch kein Hot-Take mehr. Ich sag, 4 Punkte sind immer noch, Also sind immer noch machbar, sind immer noch auch 6 Spiele. Aber wird auf jeden Fall, also Wolfsburg wird bis zum Ende zittern müssen. Von Heidenheim haben wir uns, glaube ich, schon lange verabschiedet. Pauli wird unten drin bleiben, Köln wird unten drin bleiben, Bremen wird unten drin bleiben. Und ab, also Hamburg habe ich ja schon seit, das erzähle ich hier meinen Hamburger Freunden quasi schon seit 2, 3 Monaten, dass ihr da unten nicht mehr reinrutschen werdet. Dafür seid ihr zu gut. Und Gladbach ist für mich aktuell die Grenze. Die sind nicht gut, hat man jetzt am Wochenende gegen Heidenheim gesehen. Ich sage aber, die anderen sind noch schlechter. Und deswegen werden die es unter sich ausmachen.
Ja, das denke ich auch. Ich glaube, zwischen Platz 16 und Platz 18 kommt nicht mehr viel Rotation rein. Anders sieht es aus in Liga 2 tatsächlich. Also da gibt es ja jetzt gerade auch jede Woche einfach relevante direkte Duelle. Das ist einfach unfassbar geil, was da abgeht. Hatten jetzt letztes Wochenende zum Beispiel Preußen gegen Holstein oder Holstein Kiel gegen Preußen Münster, war Platz 18 gegen Platz 16, geht mit einem Unentschieden aus. Und es ist dann ein Punkt, der die Ausgangssituation für alle anderen halt auch nochmal wieder brisanter macht, weil Münster 27 Punkte, letzter Platz, 11. Platz Bielefeld nur 4 Punkte weg.
Ja.
Also der Abstand, der zwischen Wolfsburg und St. Pauli ist, der ist in Liga 2, zwischen Platz 18 und Platz 11 und die nehmen sich da jede Woche gegenseitig die Punkte weg.
Ja, weil es eben auch, also gefühlt, also nicht gefühlt, sind
Es
sieben Teams.
ist die halbe Liga,
Sind sieben
es sind
Teams, die
acht
da die
Teams, es
ganze
sind acht
Zeit
Teams.
gegen. Ja, stimmt. Sind 8 Teams, wenn du Bielefeld mit reinnimmst. Ja, sind 8 Teams, die dann natürlich auch jede Woche gegeneinander spielen. Und oben ist es genauso. Oben kannst du ja auch sagen, von, du wirst jetzt Hannover auf jeden Fall noch mit reinziehen. Viele wollen die Hertha jetzt auch noch mit reinziehen, weil sie jetzt in Dresden gewonnen haben. Also, zweite Liga wird auf jeden Fall sowohl oben um den Aufstieg als auch unten um den Abstieg bis zum Ende spannend bleiben, ja.
Ja, aber also Hertha hat durchaus sogar einen Case, eben weil halt da oben auch jede Woche gerade direkte Duelle stattfinden. Also jetzt am Wochenende hattest du Schalke gegen den KSC, gut, KSC weiter unten, aber Hannover gegen Elversberg, Platz 3 gegen Platz 5 dabei gehabt. Nächstes Wochenende spielt Hannover gegen Darmstadt, aktuell Platz 4 gegen Platz 5. Schalke hat, glaube ich, sogar auch wieder ein direktes Duell richtig gegen Elversberg dann vor der Brust. So, und da sind dann jede Woche Teams, die auf jeden Fall nicht punkten oder halt höchstens einen Punkt holen.
Ja.
Und das ist eine Riesenchance für die Hertha, weil klar, es sind noch 5 Punkte bei noch 6 zu spielenden Spielen, aber die Hertha hat einen Case. Also die Hertha hat wirklich einen
Ja,
Case,
die,
wenn die jetzt
naja, aber
stabil
die Hertha
bleiben.
muss jetzt endlich, ja, die Hertha muss stabil bleiben. Das haben sie jetzt die letzten 2 Jahre, seitdem sie in der zweiten Liga sind, oder 3 Jahre sogar schon, nie geschafft.
Ja.
Ja, also die Hertha müsste jetzt anfangen. Die Gegner sind rein theoretisch da. Vor allem, ich finde das, mein Gott, also worüber reden wir? Ich finde, Berlin ist durchaus ein Bundesliga-Club. Also würde das sogar begrüßen, wenn die aufsteigen. Aber ja, du sprichst es an, die müssen jetzt halt mal stabil bleiben. Das haben sie die letzten 3 Jahre nicht geschafft. Ich glaube auch nicht, dass sie es jetzt die letzten 6 Spiele schaffen, aber würde es mir tatsächlich wünschen.
Ja, also es birgt auf jeden Fall viel Spannung für die letzten Wochen. Also 96, sein direktes Duell nicht gewonnen. Aber ja, wenn wir uns darüber unterhalten würden, dass Schalke, Hannover und potenziell Hertha hochgehen, das wär Bundesliga 2015.
Ja, da werden Erinnerungen wach.
Ja, so ist es. Gut, und dann von der zweiten Liga rüber in die Champions League, auch wenn es spielerisch natürlich sehr eng beieinander liegt, war da doch wieder viel Drama oder vor allem sehr geiles Spiel dabei. Also Dienstagabend Bayern gegen Real Madrid und da war ich dann auch losgezogen. Wir haben uns in der Düsseldorfer Altstadt ein Restaurant gesucht, haben uns mal wieder hingesetzt und außen oder außerhalb Fußball geguckt. Das letzte Mal, dass ich irgendwo in einem Restaurant Fußball geguckt habe, war mit dir.
Oh, welches Spiel?
Ich bin zu dir nach Stuttgart gefahren und wir haben Champions League geguckt. Ich weiß nicht mehr, ob es Stuttgart war oder ob es auch die Bayern waren. Aber das war vor 2 Jahren, da bin ich mal zu dir im Oktober oder sowas
Ja,
runtergefahren. Da haben wir danach noch
Stuttgart
ein
war es auf
bisschen
jeden Fall
NBA
nicht. Die
geguckt.
haben letztes Jahr Champions League gespielt. Müsste ja dann wahrscheinlich irgendwie Bayern oder Dortmund oder sowas gewesen sein, aber ich kann mich gerade gar nicht mehr daran erinnern, welches Spiel das war.
Ich kann mich auch tatsächlich nicht mehr an Spiele erinnern, aber ich weiß, dass wir da irgendwo
Ja,
im
ich weiß, dass wir
Schwabeländle.
auf jeden Fall Fußball geguckt haben. Da
Ja.
bin ich auch dabei.
Nee, aber also ist auch einfach ein Prinzip, das darf nicht verloren gehen,
Nein,
diese
natürlich nicht.
Kneipenkultur, um Fußball gucken zu gehen. Und da habe ich dann schon das Gefühl, wenn jetzt an einem Dienstagabend Amazon Prime die Bayern überträgt, einen Amazon-Zugang hat jeder irgendwo. Oder man kommt irgendwo an einen Kumpel ran, der Amazon Prime
Ja.
hat. Und dadurch gehst du eher weniger los und gehst dann in der Kneipe mit den Jungs Fußball gucken. Und das haben wir dann jetzt trotzdem nochmal gemacht. Und das war auch echt cool, aber halt die Kneipe entsprechend auch einfach nicht so voll.
Verstehe ich. Du gehst vor allem auch, also ihr checkt nicht, was Bank zu Hause für eine Leinwand hat. Wenn ich so eine Leinwand zu Hause hätte, dann würde ich auch nicht so viel losgehen, weil du ja quasi eine Fußballkneipe bei dir zu Hause in deinem Wohnzimmer hast.
Ja, und das war dann auch geil. Wir sind da in der Kneipe und ich gucke die Jungs an. macht mich ein bisschen glücklich. Meine ist größer.
Ja, das ist ja so.
Hat gezeigt. Ja, nee, aber also vor 10 Jahren war das immer so ein Ding, weil wir nie Sky hatten oder irgendwas. Da bin ich dann auch immer mit meinem Dad losgegangen. Da haben wir uns dann 3, 4 Termine, meistens so Champions League Achtelfinals, Viertelfinals, Halbfinals genommen und sind dann irgendwo ein Burger essen gegangen, haben Fußball geguckt. Waren sehr schöne Erinnerungen, die wir da hatten. Und das ist dann auch wieder ein bisschen hochgekommen. Ja, kann ich nur empfehlen, unterstützt eure lokalen Brauereien und geht mal wieder raus, guckt eine Runde Fußball, schnappt euch eure Jungs und Mädels, die da Bock drauf haben. Ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Abend, weil das Spiel natürlich aber auch maximal performt hat.
Jo, 100%. Also war glaube ich, Real Madrid gegen Bayern, was du dir auch schon so irgendwie erhofft hast, dass es genauso läuft. Und ich fand auch, jetzt, wir werden gleich viel über Bayern reden, zumindest noch die Zeit, die wir haben. Ich habe gerade gemerkt, ich habe um 13 Uhr ein Meeting.
Ah,
aber perfekt. Das schaffen wir, ja, 15 Minuten schaffen wir. Dass die Bayern so gut sind, das habe ich erwartet, habe ich erhofft. Ich fand Real Madrid aber tatsächlich auch echt gut. Und das hat man jetzt rein aus deren letzten Ergebnissen und derer aktueller Saison nicht rauslesen können. Spanischer Pokal gegen Zweitligisten rausgeflogen, jetzt Wochenende davor gegen Mallorca verloren, 7 Punkte hinter Barcelona, also die sind schon aktuell eher die 2 in Spanien. Aber nee, ey, geiler Zock gewesen, geiler Kick gewesen am Ende, um jetzt schon mal ein schnelles Quick-Fazit zu ziehen, sage ich, müsste sich die Bayern trotzdem an die eigene Nase fassen, dass du es nur 2-1 gewinnst,
ja.
Weil du gerade hinten raus, fand ich, echt noch ein, zwei Konter hättest besser ausspielen müssen. Aber hat zum Gucken. Also eines dieser Spiele, wo du als Neutraler natürlich drauf guckst, als Bayern-Fan muss es gigantisch gewesen sein, als Real-Fan natürlich irgendwie auch, wo du dir aber als Neutraler gesagt hast, ey, da sind echt top 90 Minuten vorm Fernseher gewesen.
Ja, finde ich auch. Also grundsätzlich natürlich mit der Gesamtsituation von Real muss man gerade mitgehen, aber die hatten einen verdammt starken März. So, und jetzt das Wochenende gegen Mallorca, würde ich gar nicht zu hoch hängen, weil mein Gott, Liga, hast du schon gesagt, da ist es unwahrscheinlich, dass sie noch was holen.
Real juckt mich auch ehrlich. In der Liga, Digga, Champions League und das, also wer das noch nicht gecheckt hat in den letzten 10 Jahren, Real in der Champions League ist anders.
Ey, guck dir die gegen Man City an. Also wie sie die zu Hause 3-0 aus dem Stadion geputzt haben, war eine absolute Machtdemonstration und ich fand sie auch gegen die Bayern echt stark. So,
100%.
Weil Bayern hatte eine verdammt gute erste Hälfte und hat es geschafft, Real ziemlich hinten einzuschnüren, aber immer wenn Real nach vorne gekommen ist, wurde es verdammt gefährlich. So mit welcher Explosivität sie dann auch umschalten können und aus dem Nichts ansatzlos hochkarätige Torchancen kreieren können. Gut, da laufen dann halt auch Kylian Mbappé und Vinicius Junior rum. Das sind 2 der besten individuellen Kicker, die wir halt auf dem Planeten haben. Und das hast du halt auch gesehen. So wie keine Ahnung, dann, ich glaube, war ein Laufduell zwischen Upamecano und Kylian Mbappé. Und er macht ihn eigentlich gut zu und aus einem nahezu unmöglichen Winkel knallt Mbappé den Ball noch in Richtung langes Eck. Das ist halt auch einen Manuel Neuer in Bestform braucht, um hinten den Kasten dicht zu halten. Aber den haben wir zum Glück auch bekommen.
Ja, also ich glaube, das wurde jetzt ja auch schon vermehrt zu Protokoll gegeben, dass Neuer extrem gut war. Ich mache trotzdem, also dieser Case, dass jetzt alle kommen, Neuer muss wieder mit zur Nationalmannschaft und Neuer muss mit zur WM. Ja, in der Form hätte er wahrscheinlich mit müssen. Dass Julian Nagelsmann sich das Fass jetzt aber hoffentlich nicht mehr aufmacht, ist auch irgendwie verständlich aus Trainersicht. Kannst jetzt nicht irgendwie die letzten Monate deinen neuen Nummer 1 Keeper stark reden und dann holst du Neuer nach einem guten Spiel. Und es war ein sehr, sehr gutes Spiel, es war ein überragendes Spiel von Manuel Neuer. Aber das kannst du dann einfach nicht den ganzen Plan umwerfen, hättest du dir früher überlegen müssen. Und ich sage, am Ende wird die Torwartposition auch nicht das Zünglein an der Waage sein.
Nein, das glaube ich auch nicht. Also natürlich ist das ein Manuel Neuer, den jede Mannschaft dieser Welt gebrauchen kann. Also,
wenn er so spielt, ist er weiterhin Top-3-Torwart dieser Welt. Also was wollt ihr von mir?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was vor allem durch Lothar Matthäus dann rausgetragen wurde, dass er sagt, jo, du hast da einen Top-5-Torhüter auf diesem Planeten und die anderen sind halt keine Top-5-Torhüter auf diesem Planeten. Und so sehr ich Olli Baumann mag, ja, das muss man ihm auch attestieren, das weiß er auch selber, dass er da wahrscheinlich in dem Spiel 3 Dinger nicht gehalten hätte, die Manuel Neuer gehalten hat. Aber am Ende war es halt auch Manus Entscheidung, da dann zu sagen, gut, ich ziehe mich da zurück. Natürlich, ne, alles, was dann da irgendwie noch mitschwingt, dass er 40 wird und Julian Nagelsmann nicht mal weiß, wer da eigentlich 40 geworden ist, als er von einem Reporter drauf angesprochen wird, zeigt halt auch, dass das Verhältnis es auch nicht mehr hergibt.
Ach, die mögen sich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das ist auch nichts Neues.
Ja, war ja auch schon in den Bayern-Zeiten so, ne? Also das war zu Bayern-Zeiten ja durchaus auch immer mal wieder ein Diskussionspunkt, wie da mit der Causa Manuel Neuer umgegangen wird. Da hat Nagelsmann, glaube ich, schon gecheckt. Okay, gut, es geht hier aber auch um eine Vereinslegende und da bin ich nicht größer als er, wodurch da halt einfach kein Thema aufgemacht wurde. Aber jetzt hat er auch einfach keinen Bock mehr, sich das Thema bei der Nationalmannschaft aufzumachen. Und wie Nagelsmann mit Themen umgeht, auf die er keinen Bock hat, das haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen alle mitbekommen.
Ja, Thema Interviews und so. Ja, lass kurz über die Bayern reden. Ich fand sie offensiv geisteskrank im positiven Sinne. Also alle Hate und ich war einer davon, die meinten Luis Diaz, weiß nicht, ob das der Königstransfer ist. Ja. Er musste gar nicht der alleinige Königstransfer sein, aber er funktioniert zusammen mit Olise und mit Kane hervorragend. Ja. Ich fand Gnabry auch echt gut. Ich fand die alle vorne gut. Ich könnte mir kein Negativ irgendwie rauspicken. Ich fand die vorne alle top, defensiv. Natürlich kannst du kurz über Upamecano meckern.
Der war wahrscheinlich Imposter in dem Spiel.
Der war so ein bisschen der Imposter. Ja. Der war dafür verantwortlich, dass es spannend geblieben ist.
Ja, also vorne hatte er ja einmal seine Riesenchance zum 1-0, wo er vorm freien Tor steht und aus 2 Metern den Ball drüber drücken muss und dann am Ball vorbeitritt. Das war natürlich ein bisschen bitter. Und hinten war der halt auch einfach eine Liability. Also da hatte er auch einen Ball dabei, der war vogelwild, wo er dann Vini alleine auf die Reise schickt gegen Manuel Neuer. Aber ja, der Sweeper-Keeper ist zurück und der hat dann gezeigt, ja, nicht mit mir. Und mein Gott, ne, das ist das Schicksal von einem Abwehrspieler. Ja. Er hat eine sehr solide Saison. Man redet dieses Jahr sehr wenig über Upamecano und das ist auch in der Vergangenheit nicht immer so gewesen. Was schon mal dafür spricht, dass er grundsolide verteidigt und dass er sich gut eingefügt hat in seine Bayern-Rolle. Aber ja, in dem Spiel haben ihm dann ein bisschen die Knie geschlottert. Aber wie gesagt, es ist zum Glück nicht zum Verhängnis geworden, weil der Rest einfach gut war.
Ja. Und also es zieht sich durch die Bank weg. Also natürlich, du redest jetzt viel über die Offensiven, ich fand den Rest, aber ich fand Pavlovic gut, ich fand Kimmich gut, Neuer war überragend. Jetzt vergesse ich wahrscheinlich noch die Hälfte, aber die Bayern haben es sehr, sehr gut gemacht, sind für mich aktuell das beste Team international, sind dann jetzt auch, nachdem Barcelona es echt schwierig haben wird gegen Atletico im Rückspiel, der große, große Favorit auf die Champions League. Und ich habe eigentlich auch vor dem Rückspiel nicht so riesen Bammel, die sollten das auch schon ziehen. Ich bin gespannt, was Real macht. Ich fand Bellingham, nachdem er reingekommen ist, der kam extrem spät, fand ich echt offensiv belebend. Gehe eigentlich fest davon aus, dass der starten wird dann in München beim Rückspiel. Und dann musst du halt trotzdem, du hast gerade gesagt, Vini und Mbappé, das ist eine Qualität, die haben die Bayern dann in dem Sinne auch nicht, aber die haben andere Qualitäten. Die schaffen es halt wirklich aus Kontersituationen 2-3 und dann irgendwie auch wirklich in Unterzahl immer wieder gefährliche Situationen zu kreieren. Und dann brauchst du eben nur ein Tor und frag mal bei den Bayern-Fans nach, wenn die Heimspiele gegen Real Madrid in den letzten Jahren so hatten. Damals hießen halt die Leute Cristiano Ronaldo und wie sie nicht alle heißen. Ja. Ey. Und also die sind noch nicht durch, die müssen vor allem irgendwie schauen, dass sie diese Kontersituationen unterbinden. Die müssen genauso dominant auftreten. Und dann ist es eine Top-Ausgangslage. Und dann musst du es ziehen. Du musst es eigentlich, diese Bayern müssen es ziehen, Mann.
Ich bin auch der Meinung, sie müssen das irgendwie nach Hause bringen, weil Real hat schon gezeigt, ey, wenn die Druck machen, dann haben die da auch wirklich noch einige Asse im Ärmel. Und erstmal Thema Jude Bellingham, der war jetzt auch lange raus. Also der hatte im Februar, war der raus mit einer Oberschenkelverletzung und hat quasi gesamten Februar und März verpasst. Der wird jetzt gerade erstmal wieder so ein bisschen rangeführt mit wenig Spielzeit, sodass es wahrscheinlich schon auch kommen kann, dass er mehr Spielzeit dann kriegt in der Champions League, dann auch nächste Woche. Und dann, ja, ist es ein herausragend guter Kicker, der in eine schon funktionierende Offensive reingepackt wird, sodass es schon gefährlich bleiben wird. Ich aber auch glaube, die Bayern zu Hause, die sollten das eigentlich nicht mehr hergeben, aber es wird ein extrem, extrem geiles Spiel.
Ja, okay, dann noch einmal der ganz, ganz schnelle Wraparound. Ich glaube also Paris 2-0 gegen Liverpool sich durchgesetzt. Das sollte niemanden wundern, wer Liverpool die Saison ein bisschen verfolgt hat. Arsenal dreckig 1-0 gegen Sporting gewonnen. Auch die werden sich, sage ich, am Ende durchsetzen. Noch 2 Sätze zu Barcelona gegen Atletico, weil das am Ende wirklich Atletico in a nutshell war. Ja. Also natürlich auch mit viel Spielglück. Rote Karte für Barcelona. Und dann kommt Atletico 2-mal vors Tor, macht 2 Tore.
Ja, wobei, also das erste Tor war ja in der direkten Konsequenz von der roten Karte. Also ein geisteskranker Freistoß.
Heftiger Freistoß.
Ja, wirklich 23 Meter Torentfernung und perfekt in den Winkel geballert. Genauso muss er sein.
Ja, und da freue ich mich wirklich richtig aufs Rückspiel. Also natürlich, die Bayern werde ich mir angucken, das werde ich mir auf jeden Fall auch angucken.
Ja.
Weil ich halt glaube, dass Barcelona nochmal, die sind schon im Pokal gegen Atletico rausgeflogen, weil auch da das Hinspiel einfach respektlos war. Im Hinspiel 4-0 verloren, Rückspiel, glaube ich, 3-0 dann gewonnen.
Ja.
Und jetzt wieder Hinspiel 2-0 verloren, einfach extrem komischer Spielverlauf. Die waren auch mit 10 Mann, das klar bessere Team, haben Atletico eingeschnürt. Yamal hat mir wirklich Messi-Vibes gegeben, wie er dadurch durchgegangen ist, aber halt wieder 2-0 verloren. Und wenn sie jetzt wirklich zweimal in einer Saison aus beiden großen Wettbewerben gegen ein Atletico Madrid ausscheidet, was nachweislich, und das wird dir Diego Simeone auch sagen, natürlich die qualitativ schlechtere Mannschaft ist.
Ja.
Aber wenn du es dann zweimal schaffst, Barcelona aus dem Wettbewerb rauszunehmen, das ist dann auch irgendwie Qualität. Deswegen ja, bin ich sehr, sehr gespannt, wie da das Rückspiel laufen wird.
Ja, und vor allem für Atleti halt auch geil, so dann fragst du am Ende nicht mehr danach, dass du in der Liga 20 Punkte hinter Barca stehst. So, das ist ja alleine schon der Beleg für das, was du gerade gesagt hast. Aber wenn du die halt in den entscheidenden Spielen ärgerst, so, dann wird Barca sich da auch umgucken und sagen, boah, ja, war diese Saison jetzt so geil, weil da sind dann halt einfach 4 Spiele, an denen du es festmachen kannst,
ja,
dass du an deinen Zielen eventuell vorbeischraubst. Also es ist noch nicht vorbei, auch ein Barcelona, also ich traue dem FC Barcelona, vor allem auch diesem FC Barcelona.
Ich sag, sie kommen weiter.
Ja, nee, dann gehe ich dagegen.
Okay.
Ich sag Atleti zieht's, weil Atleti ekelhaft ist und wir kennen alle Diego Simeone Fußball über die letzten Jahre.
Gut, dann mit Blick auf die Uhr soll es das gewesen sein.
Heute sehr fußballlastig, aber auch mal wieder zurecht. Okay, ist Champions League Viertelfinalzeit. Ist, glaube ich, jedes Jahr rund um die Zeit, dass wir das sagen. Ja, heute war eine fußballlastige Folge, aber muss auch mal wieder sein. Und ist auch gut. Gut, in dem Sinne, macht euch eine schöne Woche. Viel Spaß bei den Champions League Rückspielen und bis nächste Woche.
Sehr gut.